Hallo, liebe Svenja, einen wunderschönen guten Morgen aus Los Angeles.
Hallo, lieber Oliver, und einen wunderschönen guten Abend aus Deutschland.
Ich freue mich, dass du dir auch heute wieder Zeit nimmst, einige Fragen zu beantworten und deine Gedanken zum Thema außerkörperliche Erfahrungen und alles, was damit zu tun hängt, zu teilen. Und wir haben wieder ganz spannende Themen, die wir betrachten dürfen.
Da bin ich auch
Ich
schon sehr gespannt und ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf und grüße hiermit auch alle Zuschauenden ganz herzlich.
ja, ich fange mal mit einem Thema an, was, glaube ich, nochmal hier einbringen möchte, und zwar das Gendern. In einem der Videos, die vor einigen Wochen gelaufen sind, da wurde sehr stark darüber debattiert in den Kommentaren, ob es richtig oder falsch ist zu gendern und wie man am besten gendert. Und es kam ein Kommentar, dass Bücher in den Müll geworfen werden, wenn die Autoren oder Autorinnen gendern. Ich habe gar nicht so das Gefühl, dass das so wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, wirklich. Ne? Es gibt so Etiketten, aber ich bin im Grunde genommen ein bisschen unsicher, wie ich damit umgehen soll. Und deswegen ist meine Einladung an alle Zuschauer und Zuschauerinnen: Ach, vergesst das einfach. Und es gibt so viel Wichtigeres im Leben, als sich über Pronomen jetzt Gedanken zu machen in unserem Kontext. Ne? Wir reden, wie uns der Mund gewachsen ist oder der Schnabel, und ohne dass wir da jetzt eine Absicht mit verfolgen oder Stress in die Menschheit bringen wollen. Ne?
Genau, vielleicht kann man den Punkt einfach sagen, wir öffnen unser Herz für euch, öffnet euers für uns und seid euch sicher, dass es die Ebene ist, auf der wir uns hier begegnen, egal welche Worte wir gerade wählen und dass es immer mit der besten Absicht geschieht.
Genau, sehr schön gesagt. Vielen Dank, Svenja. Frage Nummer 1. Liegt es auch an der Ernährung? Und hier geht es darum, ich muss vielleicht anders anfangen. Die Frage ist so ein bisschen undeutlich gestellt. Es geht um die Zirbeldrüse und das Reinigen der Zirbeldrüse. Liegt es an der Ernährung, dass man solche Erfahrungen machen kann, oder ist das Blödsinn? Kann man die Zirbeldrüse tatsächlich reinigen? Muss man das? Sollte man das? Fragezeichen.
Ja, also ich bin da vielleicht der schlechteste Ansprechpartner, weil ich ja, seit ich ein kleines Mädchen war, luzide Träume hatte und mir das erhalten konnte und auch immer durch Meditation weiter erhalten habe. Ich glaube, die Praxis erhält es wie so ein Muskel, eben auch diese Ausschüttung der Zirbeldrüse. Daher weiß ich eben nicht, wie es anders ist oder ohne dem wäre oder der Unterschied, ne? Also ich kann nur sagen, bei mir ist die immer gleich aktiv, egal ob ich Medikamente nehme, was ich auch tue, oder mal schwerere Medikamente, wenn ich Schmerzen habe, oder ob ich mich so oder so oder so ernähre. Nun bin ich überwiegend vegan, aber früher war ich es nicht und da hatte ich trotzdem die gleichen Erfahrungen. Deswegen kann ich nur sagen, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich die innere Öffnung, also die innere Einstellung. Das scheint mir eigentlich viel wichtiger zu sein als das Drumherum, wenngleich ich mir vorstellen kann, wenn man gerade an so einer Grenze ist, wo so ein bisschen hilft, dann kann es vielleicht auch eine Auswirkung haben. Aber ich persönlich habe bisher bei mir noch keine Unterschiede festgestellt.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Was die Zirbeldrüse explizit angeht, muss ich auch sagen, mir fehlt wirklich die Erfahrung. Ich habe damit nicht experimentiert, weil ich auch immer das Feedback bekommen habe von meinem geistigen Team. Wenn ich da nachhöre und schaue, ist das nötig, dass ich irgendetwas optimiere? Und dir das Feedback, was immer wieder kommt, ist: Du weißt schon. Und mein Wissen ist da sehr eingeschränkt, aber wenn die sagen, ich weiß schon, dann reicht das wahrscheinlich. Ich habe das nicht von Geburt an unbedingt. Ne? Wahrscheinlich haben wir es alle von Geburt an ein Stück weit. Wir pflegen es nur nicht so und wir haben es vielleicht nicht in unserer Wahrnehmung, dass wir mehr sind als physische Materie, wenn unser Verstand anfängt zu arbeiten im Alter von 4, 5, 6 Jahren. Aber Ernährung für mich wurde irgendwann deutlich, dass ich mich grundsätzlich besser fühle ohne Fleisch. dass ich mich grundsätzlich besser fühle, wenn ich mich, und ich bin kein Veganer, aber ich esse sehr gerne vegan. Ich esse aber auch nicht vegane Nahrungsmittel, nur Fleisch ist für mich ein sehr brisantes Thema immer gewesen, auch im Kontext von Meditation, weil ich natürlich auch eine gewisse Information aufnehme mit meiner Nahrung und da hat sich immer irgendwas in mir gesträubt. Es mag vielleicht auch mit meiner Historie zusammenhängen. Mein Vater war Jäger. Ich habe in frühester Kindheit schon Rehe ausnehmen müssen und oder dürfen und dabei sein können, sowohl auf der Jagd als auch später in der Verarbeitung des Fleisches. Und es hat mir keine Freude bereitet. Das war für mich immer schon so intuitiv nicht richtig. Wobei ich die Arbeit eines Jägers natürlich auch verstehe. Und da gibt es auch sehr sinnvolle Aspekte dabei. Aber grundsätzlich habe ich mich für mich einfach entschieden, es tut mir nicht gut und deswegen möchte ich kein Fleisch konsumieren. Ich habe eine einzige Sache gemacht, die wirklich eine Änderung in meiner Wahrnehmung erzeugt hat. Und das war, ich habe vor 14 Jahren, glaube ich, ist es jetzt her, meinen Zuckerkonsum ganz, ganz drastisch eingeschränkt. Und das hat wirklich, das kam durch eine Inspiration von Thomas Campbell und gleichzeitig aber auch aus gesundheitlichen Gründen. Und das habe ich nie bereut. Das war wirklich ein Schritt, wo ich nach 3 Monaten gemerkt habe, meine Wahrnehmung geht von analog zu HD, jetzt im Fernsehbild gesprochen. Es ist einfach eine andere Sensibilität entstanden und ich weiß nicht, ob das auf einem Glaubenssatz beruht. Thomas Campbell sagte damals, der Zucker trübt das Gehirn, ne, oder trübt die Wahrnehmung vielmehr. Und das habe ich mir irgendwie zu Herzen genommen. Und es hat nicht nur im Kontext von Wahrnehmung jetzt für mich schöne Folgen gehabt, sondern auch gesundheitlich. Und wir wissen alle, Zucker ist nicht förderlich, ne? Ist nicht so, dass ich gar keinen Zucker konsumiere. Morgens esse ich tatsächlich Beeren und manchmal einen halben Apfel oder meistens sogar. Aber den Rest des Tages habe ich einfach auch gar kein Bedürfnis mehr, irgendetwas in Süßes zu konsumieren. Ganz im Gegenteil, ich achte sehr darauf, dass da kein süßlicher Geschmack ist, weil mir die Geschmacksnerven ändern sich irgendwann und dann schmeckt es nicht. Ne? Und das reguliert sich dann auch selbst. Ja, das ist so der Punkt. Wenn ich da so reinfühle in so Sachen und ich höre mir das manchmal im Internet an, was die Zirbeldrüse angeht, ne, weil da gibt es unglaublich viele verschiedene Meinungen. Du musst auf Fluor verzichten oder du musst irgendwelche Frequenzen hören. Du musst dies machen oder das machen. Monroe hat das nie gemacht. Ich komme aus der klassischen Monroe-Schule. Der hat auch Fleisch gegessen. Der hat sehr ungesund gelebt. Und er hat die tollsten Erfahrungen gehabt. Man darf natürlich betrachten, dass er spontan seine Erfahrungen hatte und dann von hinten praktisch das Ganze aufgearbeitet hat. Bei mir war es andersrum. Ich habe es mir erarbeitet, aber ich denke, jeder darf für sich selber da in sich hören. Und
Ja.
genau wirklich auch der authentischen Stimme hören, nicht der Stimme, die sagt, oh ja, Kartoffelchips sind geil. Das ist sicherlich nicht die Stimme, die hier gehört werden will, sondern jeder weiß, ne, wenn er mal für eine Minute in die Ruhe geht, was ist jetzt gut für mich? Was braucht mein Körper jetzt? Nicht, was will mein Ego, sondern was braucht mein Körper jetzt? Das vergessen wir, glaube ich. Und unser System ist da sehr intelligent und kann uns das mitteilen.
Ja, da bin ich nämlich auch angelangt bei dem achtsamen Essen. Also wenn man wirklich
Ja.
mit allen Sinnen, also den inneren Sinnen, die immer mehr erwachen, wie auch den äußeren Sinnen beginnt zu essen, dann glaube ich, braucht man diese Kästchen nicht. Und dann kann es auch sein, dass man mal ein Stück Fleisch isst, sondern es geht einfach darum zu gucken, was braucht mein Körper jetzt, was erzählt er mir für eine Geschichte und wie bin ich in Kontakt damit. Ich habe mal auch kinesiologisch eine Weile ausgetestet. Das geht auch gut, wenn man da so noch nicht mit den Hellsinnen unterwegs ist. Und da geht es wirklich mehr darum zu gucken, was ist denn jetzt für mich nötig und richtig. Und sich ein bisschen zu überlegen, welche Glaubenssätze habe ich denn da, weil die sind sehr, sehr wirksam. Ne, wenn ich glaube, das und das geschieht mir, dann wird mein Körper auch so danach handeln. Oder ne, sich die Stoffe so zusammensetzen, dass das erscheint, was woran ich glaube. Und deswegen versuche ich mich immer von Glaubenssätzen fernzuhalten.
Ja, bin ich auch ganz bei dir. Und da können wir direkt in eine zweite Frage überleiten. Da geht es um Süchte. Und diese Nichtachtsamkeit ist oftmals auch ein Thema, warum Leute nicht unbedingt nur immer, aber warum viele Leute in ein Suchtverhalten verfallen. Wir nutzen Nahrung oder auch Alkohol oder Drogen. Es sind ja Flucht, ja, Mechanismen. Wir versuchen uns von der physischen Realität zu trennen, uns zu betäuben. Und das geht durch Nahrung natürlich, exzessives Essen oder auch exzessives Nichtessen, genauso wie über den Konsum von Alkohol oder bewusstseinserweiternden Drogen oder auch bewusstseinseindämmenden Drogen. Und hier ist die Frage, was passiert? Ja, was kannst du über Sucht sagen? Drogen, Alkohol, Sex, Sucht und so weiter. Kann das im Lebensplan stehen, eine Lernaufgabe sein, Karma? Oder sind es diese Entities, die an einem kleben, dunkle Energien, die dich dazu verleiten? Wo landet man nach dem Tod in der Astralwelt mit einer Sucht? Also es ist sehr vielschichtig die Frage im Lebensplan oder Lernaufgabe. Oder sind es Anhaftungen?
Mir kommt gerade so das Bild, dass das eine das andere bedingt, ne? Also so, wenn ich eine Sucht habe, dann resoniere ich ja mit unteren Astralebenen, wo Süchtige ja auch sind, die sicherlich da irgendwie in meiner Nähe sind, weil sie hoffen, da so einen Sekundärgewinn zu bekommen. Also ich glaube, das hängt so ein bisschen miteinander zusammen. Mir wäre eigentlich gar nicht so wichtig, wo kommt es her, sondern eher die Frage, wo will ich denn hin? Also was ist denn jetzt mein Wunsch? Und wenn man schon mal für sich festgestellt hat, diese Sucht ist wie ein Kerker, die mich immer mehr einschließt, anstatt dass sie mich frei sein lässt, dann ist das ja schon der wichtigste Schritt. Und dann ist nicht so wichtig, ist es eine Anhaftung oder ist es ein Lebensplanthema oder, sondern einfach zu gucken, jetzt geht es darum, etwas zu lösen. Und dahinter steht ja immer das große Thema des Mangels und der Selbstliebe. Also Sucht ist für mich immer eine Kompensation aufgrund eines Mangels. Und diesen Mangelraum nicht mehr mit dem Suchtmittel zu stillen, sondern in die emotionale Selbstfürsorge zu gehen. Und das ist immer das größte Entwicklungspotenzial, das wir erreichen können, ne? Und da ist es eigentlich egal, was dahinter steht, meiner Meinung nach, weil dadurch kommen wir in unsere Kraft, damit kommen wir in unsere Schöpferkraft und in unsere Liebeskraft. Und ich glaube, dass das eigentlich die wesentlichere Frage ist hier.
Ja, wow. Wenn ich dir zuhöre, dann gehe ich total in Resonanz mit deinen Worten. So hätte ich es gar nicht ausdrücken können, so schön. Ich scheue mich fast auf was dazuzufügen, weil es wirklich so stimmig klingt. Vielleicht kann ich noch dazufügen, wenn man sich erstmal verfangen hat, ne, dann ist unter Umständen so ein Doppler-Effekt gegeben. Dann bin ich in einer Situation, wo ich sowohl selber in dieser Sucht bin, als auch Energien anziehe dadurch. Und dann kommt eine Hilflosigkeit auch zustande, wo ich dann vielleicht auch alleine gar nicht mehr vermag, vernünftig zu reflektieren darüber und Entscheidungen zu treffen oder die adäquate Unterstützung zu suchen, weil ich mich tatsächlich verfange in diesem Netz. Und dieses Netz eben auch größer wird, weil sich an unserem Astralkörper automatisch, wenn wir uns in ein gewisses Resonanzfeld bewegen, auch Dinge ja tatsächlich anhaften. Ne? Energie, Gedanken, es sind in der Hauptsache sogenannte Gedankenformen, wobei ich dieses Wort nicht immer stimmig finde, weil die auch immer eine Emotion tragen oder ein Gefühl tragen. Manifestationen von anderen Menschen oder auch Entitäten, die Ähnliches in ihrem Feld tragen und Gleiches zieht Gleiches an. Ne? Und das ist gerade in der Astralwelt eben auch so. Und da ist das Gesetz der Resonanz also sehr, sehr dominant. Von daher ist es manchmal nicht verkehrt, tatsächlich dann zu sagen, okay, ich ziehe die Reißleine, indem ich die Verantwortung trete und mir Hilfe von außen suche. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Mein Vater, ich habe es in meiner Familie gehabt, ich mein Vater, ne, der jahrelang alkoholsüchtig war und tatsächlich diesen Weg, er hat den Weg alleine daraus gefunden, erstaunlicherweise irgendwann, aber es hat Jahrzehnte gebraucht. Das muss nicht sein. Ne, wenn da ein Bewusstsein dafür da ist, dann darf man in die Verantwortung treten, sich selbst gegenüber und auch natürlich allen anderen, die damit im Boot sitzen. Partner, Kinder, Familie, Freunde, alle sind davon betroffen, natürlich auch von, egal was es für Süchte sind.
Und genau das gibt dir ja die Macht zurück, dass du sagst, ich kann es in die Hand nehmen. Ne? Das holt dann aus dem Opfertum raus. Und mir fällt noch ein, das schließt jetzt an das an, was der letzte Teil der Frage war, wo lande ich, wenn ich Süchte habe? Ich würde ja nicht so absolut antworten. Wahrscheinlich landet man in der Ebene, egal ob ich eine Astralreise mache oder ob ich auf die andere Seite durch Versterben gegangen bin, glaube ich, in der Ebene, die meiner Grundschwingung entspricht. Aber ich kann mir gut vorstellen, je nachdem, für was ich hier hingekommen bin, dass im Zeitpunkt meines Todes irgendwie so ein Erwachen kommt, dass ich eine komplette Sicht auf das hatte, was da war. Und dass ich vielleicht viel weiter war, als ich in meinem Leben war und dadurch auf ganz anderen Ebenen oder höheren Ebenen auskomme. Da ist das Universum so bunt und vielschichtig. Daher würde ich hier nie sagen, das ist immer so. Weil so ist das
Ja.
Leben nicht. Und der Tod auch
Ja,
nicht. Oder das Jenseits.
genau. Ja, bin ich auch total bei dir. Es spielen so viele Komponenten eine Rolle. Nicht nur der eigentliche Geisteszustand des Menschen, der seinen Übergang erlebt, sondern auch, wie gut ist das Team, was dahinter steht? Ne, können die auch entsprechend unterstützen? Wie viel Bewusstheit ist da noch? Jemand, der in einem kompletten Delirium ist, sage ich mal, über einen längeren Zeitraum, der hat sich sicherlich ein Resonanzfeld geschaffen, was sehr schwierig ist, auch für unsere geistigen Helfer, wenn wir sie so nennen möchten, zu erreichen. Na, und da kann es ganz schnell in einen Raum gehen, in dem eben die entsprechende Resonanz ist oder auch das Delirium erstmal weitergeht. Der oder diejenigen nehmen das gar nicht so wahr, weil wir diesen linearen Zeitrahmen, wie wir ihn hier erleben, in der Astralwelt nicht haben. Da gibt es auch eine Art von Zeit, die vergeht, aber es ist aus meiner Beobachtung tickt das alles etwas anders dort und die Bewusstheit für diese Linearität ist nicht unbedingt gegeben. Und deswegen ist das auch, viele sagen immer, oh Gott, wie schlimm, da hängt jemand fest und über so viele Jahre in der im Erleben dieses Wesens ist das nicht so. Na, das ist eher ja, wie ein kurzer Loop, der sich immer wiederholt, aber das ist keine Bewusstheit dafür, wie lange das schon geht, weil das diese Zahlen und Kontexte, die wir an Zeit knüpfen, die sind dann nicht mehr im Erleben.
Und ich glaube, auch Bewusstwerdung ist jederzeit möglich.
Ja.
Ne, deswegen, da ist niemand für immer gefangen. Das ist ja nicht Natur unseres Bewusstseins. Wir nehmen uns ja selber gefangen durch Mangeldenken und Ängste und sowas.
Genau, das ist nicht anders wie hier letztendlich auch. Wir haben vielleicht nicht die Bewusstheit dafür, dass wir uns selber hier einen Käfig bauen, jeder für sich in seiner individuellen Realität, durch unsere Glaubenssätze, durch unser Verhalten, durch ja, das, was wir kreieren in unserem Raum. Wir kreieren unsere individuelle Realität, sind trotzdem Teil einer Konsensrealität, aber wir sind alle irgendwo in unserem Gefängnis, ne?
Und wir sind gleichzeitig irgendwo komplett erleuchtete, wunderschöne, lichtvolle Wesen. Auch das.
Ja.
Deswegen, also es ist ja immer alles da. Das sind ja nur die einzelnen Bilder aus den Frames, aber eigentlich sind wir bereits alles. Deswegen mache ich mir da tatsächlich nie große Sorgen. Weil irgendwo weiß ich, bin ich schon angekommen und da werde ich auch hinkommen. Also da kommen wir
Ja.
alle hin.
Ja. Wunderbar. Dann belassen wir es dabei. Schaffen wir noch eine dritte Frage? Ich denke, wir haben jetzt schon so ausschweifend geredet. Wir machen mal für heute Schluss und freuen uns auf eine neue Folge, die dann kommende Woche ausgestrahlt wird.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, liebe Svenja, dass du dabei warst.
Ich bedanke mich auch. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.